Ich freue mich wieder unter euch zu sein. Ich habe wieder festgestellt, bei den Jugendlichen, die sehr erwachsen geworden sind, selbst schon Papas sind, ich habe sie noch kennengelernt, wie sie so klein waren. Jetzt kann ich schon sagen, ich bin älter geworden. Aber ich freue mich immer, in Bamberg zu sein. Und zu Anfang wollte ich eine Geschichte für die Kinder erzählen. Und bei uns ist es immer so, dass die Kinder nach vorne kommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier vorkommen, dass ich mal hierher setzen. Ich habe eine kleine Geschichte für euch dabei, eine sehr nette. Traut ihr euch, vorzukommen? Und zwar eine Geschichte aus Afrika ist das. Die habe ich vor kurzem mal gehört, ich fand es so interessant, dass ich dachte, ich muss euch weitererzählen. Das war dann ein Ehepaar. Und eine Schildkröte in Afrika, ne? Und Affen und ein Bujo-Baum. Die Geschichte wollte ich euch nicht erzählen. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem Ehepaar. Die wohnten da drüben und in Afrika hat man doch viel den Ahnenkult. Wisst ihr, was Ahnen sind? Komisches Wort, ne? Ahnen sind die Omas und Opas, die schon gestorben sind. Die dachten, wenn die Oma und Opa gestorben sind, da kommt der Geist zurück und passt auf sie auf, ob sie was Böses machen oder Gutes machen. Und Omas sind die Ja, die Oma und Opa, die leben bei dir noch, ne? Aber die Omas sind gestorben gewesen, ne? Ja, und die haben behauptet, wenn ein Mensch gestorben ist, dann kommen die Geister an und kommen in die Häuser zurück. Aber die Ehefrau hat gesagt, eines Tages hat sie die Bibel kennengelernt, hat festgestellt, was denkt ihr, leben die Toten, wenn sie tot sind? Leben die noch? Nein. Gott hat gesagt, wenn wir sterben, dann schlafen wir. Und wenn er wiederkommt, wachen wir auf. Aber dazwischen ist nichts, ist nur Schlaf, ist tot. Und so hat die Frau in die Bibel kennengelernt und Gott und wusste, dass das Ganze nur Lügen sind. Aber ihr Mann hat oft mit ihr gezankt, hat gesagt, du mit deinem Gott und deiner Bibel, das glaube ich dir nicht, dass es einen Gott gibt. Und war ganz sauer auf die Frau. Aber die Frau ging jeden Sabbat zum Gottesdienst und hat ihm wieder erzählt von Gott, wie Gott uns behütet und beschützt. Und so kam es, dass eines Tages der Mann erklärte, weißt du was, ich muss mal für 2 Wochen rübergehen ins andere Land zum Arbeiten, da bauen da gerade Häuser auf, und der war Bauarbeiter, da kann ich mitarbeiten. Und sie hatten 2 Häuser gehabt, ein großes Haus und eine Garage daneben. Und er sagte zu ihr, weißt du was, Frau, ich gehe jetzt weg und ich tue die ganzen wertvollen Sachen, die wir haben, in der Garage einsperren. Und hier habe ich den Schlüssel, sperren wir ab die Garage. Und bei uns im Haus, hinter der Tür, gehe ich dann rein, oben in den Versteck, verstecken wir den Schlüssel, damit keiner was klauen kann. Hat er verstanden, ne? Und so haben sie es gemacht, hat die wertvolle Werk reingetan, in die Garage. Und dann hat der Mann zu ihr gesagt, weißt du was? Ich bleibe 14 Tage weg und du, dein Gott, ihr passt auf den Schlüssel auf, dass hier nichts verloren geht. Zack, haben sie hinter der Tür versteckt. Und hat sich verabschiedet und ging weg. Die Frau, an dem Tag musste auf den Markt gehen, hat ihren Koffer, ihre Tasche genommen und ging zum Markt, runter zum Einkaufen. Und während sie zum Markt ging, war ja niemand zu Hause, da kam der Mann, der weggegangen ist, schnell zurück, ging in die Wohnung rein, in das Versteck und hat den Schlüssel mitgenommen. Hat gesagt, jetzt bin ich ja gespannt, ob Sie und Ihr Gott auf diesen Schlüssel aufpassen können. Können Sie nicht. Und dann ging er los. Ist er losgewandert, ein paar Tage bis zur Grenze, da war ein Fluss dort. Hat er gesagt, auch bevor ich zum Fluss rübergehe, in das andere Land, da kann ich beim Arbeiten den Schlüssel verlieren. Am besten, ich nehme den Schlüssel hier. Hat er sich einen schönen Baum ausgesucht, den er wiederfinden konnte, so eine große Art Eiche, so ein Bujo-Baum. Und an die Wurzel ging er hin und hat unter der Wurzel unten drunter den Schlüssel versteckt. Und dann ging er über den Fluss rüber ins andere Land, hat er drüben gearbeitet und wusste genau, wenn ich zurückkomme, meine Frau, der Schlüssel, das gibt Ärger. Welche zeigen, dass ihr Gott nichts taugt. Und so ging er, hat er gearbeitet. Nach 14 Tagen kam er wieder zurück von seiner Arbeit, hat sein Geld bekommen, war fröhlich und zufrieden, ging wieder zum Fluss, über die Brücke rüber, zum Fluss hin. Da ist er erschrocken. Warum? Zwischen war Regenzeit und der Fluss ist angestiegen. Der stieg an, bis wo die Wurzelmann oben drüber hier. Da ging er hin zu dem Baum, wusste, das ist der Baum, da war doch der, da musste die Wurzel sein. Ging er her, tastete unten rum und hat nichts gefunden. Kein Schlüssel. Hat er alles nochmal nachgeschaut, links und rechts und da und keinen Schlüssel gefunden. Hat er, boah, na, ist ja egal. Ich werde mit meiner Frau schimpfen, sie und ihr Gott könnt eh nicht auf den Schlüssel aufpassen. Und so ging er ab nach Hause. Wo er zu Hause ankam, hat seine Frau auf ihn gewartet, war ganz fröhlich, hat ein schönes Essen zurechtgemacht. Und zwar ein Essen, hat sie auf dem Marktplatz einen Fisch eingekauft hat den Fisch zurecht gemacht. Schönes Essen. Der Mann kommt so an, sagt, ach, du bist so schön fröhlich. Und du freust dich, dass ich zurückkomme, das freut mich ja. Oh, schönes Essen haben wir auch da, klasse. Aber bevor wir losfangen zu essen, möchte ich wissen, ob du auf den Schlüssel aufgepasst hast. Du und dein Gott, ob ihr auf den Schlüssel aufgepasst habt. Da ging er hin, langt er rein in den Versteck, ist nichts da, kein Schlüssel ist da. Und die Frau, das weiß ich. Aber weißt du was? Da geht sie in die Schürzentasche, greift es rein und zeigt ihm, hier ist der Schlüssel. Was? Wie ist der Schlüssel da? Weißt du, ich habe gestern nachgeschaut in dem Versteck. Bei uns habe festgestellt, der Schlüssel war nicht zu Hause, war nicht dort. Ich bin ganz erschrocken, da habe ich mich niedergekniet und zu Gott gebetet. Dann bin ich auf den Marktplatz gegangen und habe den Fisch eingekauft. Als ich den Fisch aufmachte, war im Magen drin von dem Fisch der Schlüssel gewesen. Ich dachte, das gibt es gar nicht. Habe ich Gott gedankt. Du siehst, Gott und ich haben den Schlüssel aufgepasst. Aber wie kommt der Schlüssel zum Fisch rein? Da musste der Mann zugeben, dass er sie reinlegen wollte, dass er den Schlüssel selbst geklaut hat, versteckt hatte. Und inzwischen hat er erkannt, was hat er erkannt? Ja? Dass es Gott wirklich gibt. Und heute geht er auch in die Gemeinde und freut sich und glaubt auch nicht an den Ahnenkult, was dazu gehört. Und wir haben in der Bibel ein schönes Wort, was uns ein Prophet übermittelt hat, ein Jesaja heißt er, hat gesagt, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Bin ich so eine wie eure Götzen? Ich bin in der Höhe. Und ich bin, heißt dort, mit wem wollt ihr mich vergleichen, nämlich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat dies alles geschaffen. Schaut mal nach, wer den Himmel geschaffen hat, die Erde geschaffen hat, die Fische geschaffen hat. Ich bin der Herr auch über die Fische. Der Fisch hat den Schlüssel genommen und hat ihn hierher gebracht. Und er ruft sie alle nach der Zahl ihrer Namen, die ganzen Sterne. Und vor ihm ist alles reich an Macht und stark an Kraft. Und kein Mensch fehlt ihm. Und du kannst nicht sagen, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Mein in Gott entgeht mein Recht. Und das sollten wir lernen, dass Gott vor Gott nichts verborgen ist, dass er alles in der Hand hat. Auch wenn jemand ihn reinlegen möchte, Gott hat alles in der Hand. Und wenn ihr das lernt, und wenn ihr Probleme habt, zu Gott betet, ihn es vorlegt, hilft euch Gott aus euren Problemen heraus. Das war die Geschichte. Könnt ihr euch wieder hinsetzen. Also wir haben einen allmächtigen Gott, der uns wieder zum Erstaunen bringt, was er alles machen kann, wo wir denken, es kann unmöglich sein, macht er unmögliche Dinge möglich. Aber für uns Erwachsene wollen wir was anderes anschauen. Wir möchten das Wort Gottes betrachten. Und die Grundidee zur Predigt heute habe ich von Werner Gitt, das ist ein Physiker, ein gläubiger Physiker. Der hat, habe ich mal seine Predigt mal gehört, dachte ich mir, es war so interessant, muss auch mal eine Predigt draus machen. Also gut, denn mein Text steht heute drin in 1. Mose 1, Vers 1. Braucht ihr nicht aufzuschlagen, müsst ihr auswendig wissen. Was steht in 1. Mose 1, Vers 1? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann zum Schluss, Offenbarung 22, der vorletzte Vers, heißt, siehe, ich komme bald. Und zwischen dem, Gott hat am Anfang etwas geschaffen und er kommt bald. Was steckt zwischen diesen zwei Zeilen? Da schuf er etwas, was wir mit Zeit bezeichnen. Wir wollen heute mal über das Wunder der Zeit nachdenken. Und zwar physikalisch, für unseren Lebenslauf, für unsere Entscheidungen und von Gott aus gesehen. Zunächst mal am Anfang eine kleine Geschichte. An einer Uni bekam ein Physiker und Mathematiker mal eine Aufgabe. Sie sollten die Länge eines Fahnenmastes bestimmen. Er hat gesagt, die Höhe sollten sie bestimmen. Wie hoch ist der Fahnenmast? Und der Physiker, praktischer wie er ist, hat gleich ein paar Ideen gehabt, wie man das machen könnte. Und der Mathematiker hat darüber nachgedacht, hat gleich ein paar Formeln im Kopf gehabt, falls man Formeln ausrechnen könnte. Es war ein sonniger Tag, die Sonne hat geschienen, der Mast war da, schien so rein, kommt der Schatten runter, standen sie davor, Winkel, das Dreieck, was kann man da verwenden, um das, den Mast auszurechnen. Und wie sie so am Überlegen waren und Nachdenken waren, kam ein anderer Professor vorbei, es war ein Deutschprofessor. Und die Deutschprofessoren, wisst ihr, haben keine Ahnung von Mathematik und Physik, hat gefragt, was macht ihr denn da? Ja, weißt du, wir haben die Aufgabe, die Höhe des Fahnenmastes auszurechnen. Ja? Interessant. Ging er her zu einem Mast, hat unten die Bolzen rausgezogen, den Mast umgelegt, gibt man ein Maßband her, hat 10,52 Meter, hat er gesagt. Die beiden Professoren haben sich angeschaut. Der Physiker und der Mathematiker meinten, Lapidar, wie sollen die Höhe ausmessen? Und der gibt uns die Länge an. So ungefähr gehen wir manchmal auch mit der Zeit um, mit dem Begriff der Zeit. Wir verstehen etwas und Gott sagt uns etwas, aber wir verstehen das als etwas anderes manchmal. Die meisten von uns tragen ja so ein Gerät hier an der Hand. Ja? Was ist das? Was machen wir denn damit eigentlich? In Zeit können wir die messen. Kannst du die wiegen? Ja, wir versuchen etwas einzuteilen. Wir versuchen einzuteilen, was man Zeit nennt. Was ist denn Zeit? Die kleinste Einheit der Zeit im Alltag für uns ist die Sekunde. Und das sieht manchmal, was ich so ganz traurig manchmal finde, also wirklich traurig, wenn dann so zwei Skifahrer runterfahren um die Wette und unten kommen sie und dann zwischen dem ersten, zweiten und dritten sind bloß eine hundertstel Sekunde. Da muss ich sagen, ey, alle drei haben den ersten Platz verdient für mich. Ja, ich gebe von der Sekunde aus, indem man Zehntel, Hundertstel, Tausendstel und so weiter. Ja. Der Kirchenvater Augustinus wurde früher schon gefragt vor 1000 Jahren, was ist denn Zeit? Und hat ganz interessant gesagt, Zeit, was ist Zeit? Für mich weiß ich es. Wenn ich dies aber jemand anders erklären soll, konkret, dann weiß ich schon nicht mehr. Oder North Whitehead, ein Engländer, war ein Physiker, der hat bis 1947 gelebt, der meinte mal, er hatte darüber nachgedacht, was Zeit ist, weil der Physiker ist halt als eingeteilt. Und er meinte, es ist unmöglich, über die Zeit nachzudenken, ohne von der Empfindung menschlicher Begrenztheit und auch menschlicher Intelligenz überwältigt zu werden. Also keiner, merkt er, weiß richtig, was Zeit ist. Und wir auf dieser Erde haben interessanterweise nur 7 Grundkonstante. Es gibt nur 7 Grundkonstante auf dieser Erde, die wir nicht verändern können. Die sind absolut. Das ist die Länge. Können machen, was ihr wollt. Von hier nach Sulzdorf sind es so und so viele Kilometer. Von hier nach München, nach Nürnberg sind es so viele Kilometer. Das ist ein Fakt. Das ist fest, eine Grundkonstante. Länge. Die Masse. Dann die Stromstärke. Die Temperatur. Die ist absolut. Die Stoffmenge. Die Lichtstärke und die Zeit. Und mit all diesen 7 Größen ist eigentlich alles gesagt, was es in Physik zu erklären gibt. Alles setzt sich aus diesen 7 Größen zusammen. Zum Beispiel, wenn ihr Auto fahrt, der fahrt ihr von mir aus 60. Was fahrt ihr? Kilometerstunde. Kilometer pro Stunde. Was heißt das pro? Das heißt Länge geteilt durch Zeit. Ja, also teilt länger durch Zeit, dann kommt eine Zahl raus. Ihr seht, alles ist so in diesen 7 Konstanten verknüpft. Und eine Sekunde, das war ich damals so 10, 12 Jahre alt, habe ich zum ersten Mal sowas gehört, hat uns der Lehrer dann so erklärt. Die Sekunde ist eine Einheit der Zeit und sie wurde damals, 1963 rum war das gewesen, ja, wurde mir gesagt, das ist der 86.400. Teil eines mittleren Sonnentags. Habe ich damals schon gedacht, mittlerer Sonnentag? Wir haben da Sommer und Winter. Winter sind die Tage kürzer, Sommer sind die Tage länger. Was ist ein mittlerer Sonnentag? Und das haben auch die Physiker irgendwie erkannt, haben festgestellt, damit kann man nicht viel anfangen. Und da haben sie es anders definiert. 1967 dann, ein paar Jahre später, haben sie dann eine neue Definition festgelegt. Und die fand ich sehr interessant und die gilt bis heute. Die gilt in Moskau, die gilt in New York, gilt auch hier in Bamberg. Diese internationale Konferenz für Maß und Gewicht wurde folgendes beschlossen. Wir definieren für die Zukunft eine Sekunde. Wollt ihr es wissen? Eine Sekunde ist der 9.192.631.770-fache einer charakteristischen Schwingung im Cäsiumatom. Also, was muss man wissen, was eine Sekunde ist? Man muss also 9 Milliarden mal zählen, wie das sich rumschwingt, da wisst ihr genau, eine Sekunde ist vorbei. Das können wir natürlich nicht zählen. Und so haben wir diese Sache einer Uhr übergeben, einer Maschine übergeben. Und diese Uhr, die kennt ihr alle. Das ist, ihr habt bestimmt, einige von euch haben zu Hause eine Uhr, die über Funk funktioniert. Und dieser Funkimpuls kommt von Braunschweig. Und da steht diese Cäsium-Zähluhr. Und die ist so exakt, als sie damals aufgebaut wurde, habe ich damals in der Zeitung gelesen, dachte, was ist das denn? Die haben dann gemessen, wie schnell die Erde sich dreht im Jahr, haben festgestellt, dass jedes Jahr die Erde nicht exakt sich dreht, sondern etwas unrund ist. Mal eine halbe Sekunde länger, mal ein, zwei Sekunden kürzer. Auch, ihr wisst ja, die Erde dreht sich um sich selbst. Dann dreht die Erde sich ja aus einem Riesenkreis um die Sonne. Wenn die sich rumgedreht, ist ein Jahr vorbei. Und der Mond dreht sich um die Erde herum. Das ist alles Energien, die schwingen und so machen. Das ist fantastisch, wenn man sich damit auseinandersetzt. Da fragt man sich immer, wo kommt die Energie her? Und haben sie festgestellt mit dieser Uhr, diese Uhr hat in 3 Millionen Jahren geht die um eine Sekunde zu langsam. Aber die ist noch ungenauer. Die nächste, jetzige Uhr, die sie aufgebaut haben, die geht noch 10-fach exakter. Wozu braucht man solche exakten Uhren? Zum Beispiel hat man eine Voyager, eine Raumsonde hochgeschickt zum Saturn. Und die war jetzt 3 Jahre unterwegs und hat von da oben Bilder runtergeschickt. Von Saturn, von Pluto. Und die ist also in den 3 Jahren, hat sie, wenn wir nachschauen hier, mehr als 2 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Und sie haben das Ziel nur um 19 Kilometer verfehlt auf die Strecke. Und wenn die Uhr eine Tausendstel Sekunde sich verrechnet hätten, dann wäre die Voyager gleich um ein paar 100 Kilometer verschoben. Oder eine andere Sache, ganz praktisch für unser tägliches Leben ist, unsere GPS-Systeme im Autos, wo sind wir jetzt? Die gehen nur, weil wir solche exakten Uhrzeiten haben, wo man genau sagen könnte, zu der Zeit, zu den Kilometer pro Stunde und so, wird alles genau eingeteilt. Gut, für unser Herz wissen wir ja, ein Schlag pro Sekunde, 60 Schläge pro Minute. Aber das ist alles physikalisch. Jetzt möchten wir uns die Zeit anschauen, in unserem eigenen Leben. Was ist Zeit in unserem Leben? Die alten Griechen, die haben damals gedacht, die Zeit, die wiederholt sich. Sommer, Frühling, Herbst und Winter, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, gehen wir schön durch. Es ist wie ein Rad, es dreht sich. Und diese Idee des Rades haben viele Religionen übernommen, zum Beispiel Hinduisten und Buddhisten und so, die denken, alles gibt ein Rad der Wiedergeburt. Wenn ich gut bin, werde ich als Millionär wiedergeboren, wenn ich schlecht bin, werde ich als Ratte wiedergeboren und so weiter. Es gibt viele Theorien daraus. Aber ich denke, wir wollen wissen, was Zeit ist und müssen tiefer nachschauen und die richtige Quelle suchen. Denn wenn ihr so Zeiten, über Zeit Bücher nachschauen wollt, habt ihr euch Kilometer von Büchern oder im Internet könnt ihr euch Kilometer tagelang tot suchen an Zeitdefinitionen, was es alles gibt. Aber ich habe gedacht, eine Zeitdefinition haben wir, die steht hier drin. Und dieses Buch, da gibt es kein zweites in dieser ähnlichen Art, denn ich habe in meinem Beruf ja viele Bücher lesen müssen. Da muss ich immer schauen, dass ich die neueste Auflage habe. Die neueste Auflage, die neueste Definitionen wieder drin, damit man die alten Sachen wieder vergessen kann, die gestern waren. Aber diese Bibel hier, finde ich interessant, wurde einmal geschrieben, die zweite, dritte, hundertste, tausendste Auflage wurde nicht verändert zur ersten Auflage. Bis heute immer noch die gleiche Aussage, die Gott am Anfang gegeben hat. Absolut. Und da stehen ein paar wichtige Sätze drin. Und eins zum Beispiel können wir mal nachschauen in Hiob. Hiob, Kapitel 14. Hiob, Kapitel 14. Und dort sind die Verse 1, 2 und 5. Hiob 14, 1, 2 und 5. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Er geht auf wie eine Blume und fällt ab. Er flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Seine Tage sind bestimmt. Fest steht die Zahl seiner Monde bei dir. Und du hast ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann. Also diese Worte geben uns viel zum Nachdenken. Und wir merken, die schon damals bei Hiob wurde schon festgestellt, unsere Zeit ist begrenzt. Auch wenn wir heute viele Menschen haben, die leben so, als sei die Zeit unbegrenzt, sie könnten ewig leben. Aber wir wissen, Gott hat gesagt, festgesetzte Zeit für uns und fertig. In dem Neuen Testament haben wir auch eines, wenn wir etwas nachschauen wollen, im Neuen Testament über Definitionen dieser Art, müssen wir in der wichtigsten Predigt der Menschheit nachschauen. Welches ist die wichtigste Predigt der Menschheit? Die Bergpredigt, genau, in Matthäus Kapitel 6. Da stellt Jesus eine ganz einfache rhetorische Frage. Matthäus Kapitel 6, Vers 27. Da erzählt er vorher von Schätze sammeln und Sorgen und so weiter. Und dann sagt er zum Schluss, wer ist unter euch, der seiner Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte? Eine Spanne. Wie sehr er sich auch darum sorgt. Also die Antwort auf die rhetorische Frage, wer kann sein Leben verlängern? Und uns sagen, niemand. Wir haben zwar Schrittmacher heutzutage und Reanimationen und so ein Zeug, aber die Lebenszeit des Ganzen ist begrenzt. Also wir können wohl unser Leben verkürzen durch unsolide Lebensweise. Oder gibt es also Theorien, die sagen, ich bin nicht gefragt worden, ob ich auf diese Welt kommen könnte. Der einzige freie Wille, den ich habe, ist der Wille zum Selbstmord. Es gibt viele Theorien, also wir können es verkürzen, aber nicht verlängern, das geht nicht. Und das ist eine wichtige Tatsache, die die Bibel mitteilt. Wir können also feststellen, die Zeit, wir können sie nicht verkürzen. Wir können sie verkürzen, aber nicht verlängern, so muss ich sagen. Eine zweite Eigenschaft der Zeit, wir können die Zeit nicht speichern. Als ich damals mit Praxis anfing, bei der Arztpraxis, habe ich einen Computer gehabt, der hat damals gespeichert in Megahertz. Es war viel Einheiten. Aber heutzutage Megahertz, da lacht jeder drüber, der sich mit auseinandersetzt. Dann kam Gigahertz. Und jetzt habe ich Speicher bei mir zu Hause, Speicherkapazitäten mit Terahertz. Ja? Terabit, kennt ihr diese Dinger, die kleinen Blättler da, ja? Mega, Giga, Terra, das können wir Fakten speichern. Aber die Zeit können wir nicht speichern. Und die Zeit, die ihr heute Morgen, als ihr aufgestanden habt und hierher gekommen seid, die war einmalig. Die ist vorbei, die können nicht was anderes verbrauchen. Könnte ich sagen, ich gehe jetzt in die Gemeinde, dann nehme ich die Zeit zurück, dann gehe ich einkaufen, nehme ich die Zeit zurück, dann gehe ich Auto fahren. Geht nicht. Läuft durch. Einmalig. Eine andere Sache ist auch die, Zeit können wir nicht verleihen. So wie wenn ich wollte was kochen oder backen und plötzlich sage, oh, mir fehlt Salz oder Zucker. Kann mein Nachbarn mal anklopfen, kann man mal einen Pfund Salz oder Pfeffer oder sonst was leihen. Oder gebe ich es später zurück. Könnt ihr nicht machen. Ihr könnt Zeit auch nicht ausleihen für jemanden zur Verfügung stellen. Kann ich nicht sagen, jemand sagt zu mir, oder ich kann zu jemandem sagen, lass mal eine Woche Zeit von dir, ich möchte in den Urlaub fahren, danach mache ich wieder weiter, ich gebe sie später mal wieder zurück. Probiert es mal, ihr könnt Zeit nicht ausleihen. Und was auch wichtig ist, auch für die heutigen Religionsphilosophen von Hollywood, Zeit können wir nicht überspringen. Es gibt ja so Theorien, so Filme manchmal, wo es in Zeitmaschinen reingeht, in die Zukunft fliegt oder in die Vergangenheit fliegt und so etwas, ja. So alles so Fantastereien, die wir in so einem Kopf so hin und her machen können, aber Realität, keine Chance. Es gibt zwar so Leute, zum Beispiel diesen Mr. Donaldson in Amerika, der bietet euch an, wenn ihr wollt, könnt ihr zu ihm hinkommen, dann könnt ihr euch mit flüssigem Stickstoff in die Adern reinspritzen lassen, bei minus 196 Grad einfrieren lassen, also wird Blut rausgenommen, neues Zeug reingespritzt und dann seid ihr eben da drinnen nicht versteinert, sondern vereist. Und dann geben Leute hin zu ihm, geben viel, viel Geld aus. Er verdient gutes Geld damit. Die lassen sich dann Stickoxid einfrieren. Und in der Meinung, wenn sie jetzt bestimmte Krankheiten haben, wenn es mal in 10, 20 Jahren ein Medikament für die Krankheit gibt, kann ich wieder aufgeweckt werden. Ja? Und dann kannst du mich aufwecken, dann kannst du mich heilen, dann kann ich wieder weiterleben. Also es sind so Theorien, die so rumgeistern, die auch wirklich in Anspruch genommen werden. Dieser Mr. Donaldson verdient gutes Geld damit. Aber Zeit ist von Gott als dem Zeitgeber vorgegeben für uns. Und niemand kann auf dieser Zeitachse einseitig mal aussteigen, wieder einsteigen. Und wenn wir die Zeit genauer definieren wollen, dann müssen wir überlegen, wie kann man sowas Definitionen machen. Da kann man die Definitionen hernehmen, die man für die Information hergibt. Auch wenn es nicht bewusst ist, aber Information ist heutzutage ein bisschen eine Informationsgesellschaft und Information ist lebenswichtig, weil denen viele Leute Geld damit mit Informationen weitergeben. Und Information hat eine Definition, fünf Begriffe für Information gibt es. Die unterste Ebene der Information ist die Statistik, das heißt, man zählt Buchstaben durch. Man könnte die Bibel hier statistisch anschauen. Ich lese sie 26 Mal durch, mache eine Strichliste, A, wie viele A sind drin, wie viele Bs, wie viele Cs, wie viele Ds sind drin. Gut, da habt ihr eben Statistik drin. Dann die nächste Ebene ist dann die Syntax. Man stellt fest, das sind Wörter, die Buchstaben sind zu Wörtern zusammengebastelt. Das heißt dann Syntax. Und diese Wörter sind zusammengereiht in einen sinnvollen Satz. dann nicht X kennen, sprechen nichts Deutsch, sondern ich kann kein Deutsch sprechen. Also wir haben sinnvolle Grammatik da drin. Ja? Dann kommt die nächste Ebene, ist dann die Semantik, also die Bedeutung. Was bedeuten die Wörter? Die nächste Ebene, die Pragmatik. Wenn ich das durchlese, muss ich das auch anwenden können, muss ja praktisch sein. Und zum Schluss, das Ganze ist geschrieben worden mit einem gewissen Ziel, die Apogenetik, ja? Die Apogetik, genauer gesagt. Und diese fünf Ebenen können wir uns mal anschauen auf die Zeit. Zunächst mal der Autor der Bibel ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, können wir sagen. Drei Autoren, also eine, die Einheit Gottes. Und Gott hat Menschen benutzt, diese Aussagen aufzuschreiben. Wir wissen hier, einer sagt, ich bin ein Schäfer gewesen, habe jetzt die Sache aufgeschrieben. Der andere war ein Priester gewesen. Der nächste, Mose, war ein Prinz gewesen. Und alle waren verschiedene Berufe gehabt. Der Brief von Petrus, Petrus war ein Fischer gewesen, Paulus war ein Pharisäer gewesen. Wir können sehen, es sind verschiedene Schreiber, aber alle hat der gleiche Geist geführt, alle sprechen über den gleichen Gott, die gleiche Inhalt. Und wir können die Bibel kreuz und quer lesen und werden überall Wahrheiten finden. Und so wollen wir uns mal die erste Ebene anschauen, die statistische, die messbare Quantität. Und zwar, was sagt die Bibel über die Zeit quantitativ, an Mengen? Schlagen wir doch mal Hiob auf. In Hiob ist eine interessante Aussage. Hiob Kapitel 7. Hiob Kapitel 7, dort die Verse 6 und 7. Da antwortet der Hiob, den Elifa, und er sagt so Hiob hier, meine Tage sind schneller dahingeflogen als ein Weberschiffchen und sind vergangen ohne Hoffnung. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist und meine Augen nicht wieder Gutes sehen werden. Also sagt er über unser Leben ist ein Hauch. Oder Psalm 144, Vers 4, könnt ihr mal anschauen. Psalm 144, Vers 4. Der Mensch gleicht dem Hauch. Seine Tage sind ein vorübergehender Schatten. Oder Luther hat übersetzt, ist der Mensch doch gleich wie nichts. Seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Habt ihr schon mal irgendwie mal erlebt, dass mal irgendwo standet und konnte das Auto nicht sehen oder das Eisenbahn nicht sehen, aber neben euch ging ein Schatten vorbei. Merkt ihr, ah, da ist was vorbeigeflogen. Und so sagt Hiob, unser Leben ist wie ein Schatten, der Psalmschreiber hier sagt. Oder Psalm 39, Vers 6, können wir da mal anschauen. Psalm 39, dort Vers 6. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht. Eine breite Hand, fertig. Meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch. Gleichgültig wie fest er stehe. Und diese Woche, wenn ihr es so mitbekommen habt, ist der Größte gestorben. I am the greatest. Wie ich so 14 Jahre alt war, war Cassius Clay einer der besten Boxer und war ein Kerl von Mann. Die Frauen haben ihn alle angehimmelt, sah gut aus. Dann bekam er plötzlich Parkinson, seine Kraft war dahin und jetzt ist er gestorben. Obwohl er sagte, ich bin der Größte, steht er sich hin. Ja. Wir, ich denke, sind auch nicht besser wie Cassius Clay oder wie Ali Mohammed, wie er hieß. Aber es kommt auch für uns eine Zeit, wenn wir uns anschauen, wo sind wir in 50 Jahren? Wer wird uns von uns in 50 Jahren noch hier in diesem Raum sein? Unsere Jungen vielleicht, die werden ja schon die Sache übernommen haben, die Gemeinde, wie ich hoffe. Aber wir werden dann nicht mehr da sein. Also unsere Zeit ist abgelaufen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, das ist die Syntax, die grammatikalische Regel. Das heißt, grammatikalische Regel heißt für uns, in unser Leben, mit welcher Strategie lebe ich? Ihr kennt ja Leute, die leben drauf los, mir ist alles egal, ich kann machen, was ich will. Und andere sind sehr vorsichtig, machen lieber nicht zu viel, nicht zu wenig. Jeder hat seine eigene Strategie, wie er das Leben geht. Und eine der wichtigsten Regeln über die Zeit finden wir in den 10 Geboten. Wo stehen die 10 Gebote? 2. Mose, Kapitel 20, Verse 8 bis 11, die kennt ihr auch auswendig, hoffe ich. Heißt es, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Wie geht's weiter? Sechs Tage sollst du arbeiten, also 2. Mose 20, 8 bis 11. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun, deine Dinge beschicken. Ne? Aber der 7. Tag ist Schabbat, ist Ruhetag. Für wen? Für den Herrn, deinen Gott. Also wenn wir zusammengekommen sind, sind wir für den Herrn zusammengekommen. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, weder du noch dein Sohn, deine Tochter, noch dein Fremdling. Auch das Tier wird bedacht, auch das Vieh nicht, das in dein Tor, bei dir zu Hause ist. Ja? Also Gott hat in die Zeit einen Tempel, einen Zeittempel hineingesetzt, einen unsichtbaren, im 7. Rhythmus. Das heißt, arbeite 6 Tage, 6 Tage schaffe, handle, tue. Lass dein Brot über Wasser fahren und mach deine Sache. Aber am 7. Tag sollst du dir Zeit nehmen. Ja, Zeit wozu? Zum Ausschlafen bis 10 Uhr oder 11 Uhr? Zeit nehmen, das Wort Gottes zu betrachten in Ruhe. Besuche einen Gottesdienst, mach das, was ihr gemacht habt. Und lebe an diesem Tag mal anders als an den anderen 6 Tagen. Die Französische Revolution hat die ganze Welt beeinflusst. Und die Französische Revolution haben wir auch dann das Zehnersystem zu verdanken. Also Millimeter, Zentimeter, Meter. Das kommt noch aus der Französischen Revolution her, wo sie alles in Zehnersystemen umgewandelt hatten. Da haben die auch gesagt, wir können auch die Zeit in Zehnersysteme einteilen. Und haben auch die Wochen in 10 Tage eingeteilt. Die Monate in 10 Tage, in 10 Monate eingeteilt und so weiter. Und haben das auch durchgeführt. Aber ganz schnell haben sie wieder das abgeschafft, weil sie merkten auf einmal, die Leute wurden krank, die Leute wurden unzufrieden, die waren nervös geworden und führten den 7er-Tagungsrhythmus wieder ein. Heute haben wir viele Firmen, die versuchen, 3er-Rhythmus und 4er-Rhythmus und 7er-Rhythmus und 8er-Rhythmus zu machen. Ich sehe meine Patienten, die zu mir herkommen, wie sie Arbeitsschichten haben. Und ich bin ganz erschrocken, was die für Vorstellungen vom Leben haben, diese Arbeitgeber. Aber Gott sagt, 7 Tage sollen wir arbeiten, Tag und Nacht. Nacht sollen wir ruhen, tagsüber sollen wir arbeiten. Und der 10er-Rhythmus wird bald wieder zurückgenommen, wieder zum 7er-Rhythmus. Im Neuen Testament finden wir auch so eine Aussage, eine ganz wichtige. Wo finden wir eigentlich im Neuen Testament eine Aussage über die Zeit in der Art, wie der Sabbat so ist, so ähnlich? In der wichtigsten Predigt für die Menschheit, wo steht die? Der Bergpredigt. Also schau mal auf. Matthäus Kapitel 6, also Matthäus 4 bis 6 ist die Bergpredigt. Matthäus Kapitel 6, da können wir auch wieder feststellen, was Jesus sagt. Matthäus 6, Vers 33. Da sagt er hier, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Es geht um Schätze sammeln und Sorgen. Also Matthäus 6, Vers 33, ist eine recht merkwürdige Regel. Hier sagt Jesus über unser Leben, kümmert euch in allem, was er tut, zuallererst, an erster Stelle um das Reich Gottes. Handelt darin, seht zu, dass ihr andere zum Glauben führen könnt. Seht zu, dass die Botschaft weitergeht. Und wenn ihr das macht, werdet ihr dann merken, wie sich viele andere Probleme von alleine regeln werden. Wie das für uns die Geschichte mit dem Schlüssel zum Beispiel. Ja? Und ich habe es im Leben auch schon öfters erlebt, dass es stimmt. Und Jesus hat gesagt, probiert es mal aus und werdet feststellen, ob es passt oder nicht passt. Und am Ende unseres Lebens, wenn wir durch das Gericht Gottes hindurchgehen werden, und davon ist ja niemand ausgeschlossen, da werden wir mal gefragt werden, nach welcher Grammatik hast du dein Leben geregelt und gelebt? Und im Bergpredigt steht das ja deutlich drin. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das heißt, ich habe früher in der Schule, im ersten bis zum vierten Klasse mussten wir viele Diktate schreiben, habe ich immer sehr gerne gemacht. Da habe ich immer darauf gewartet, bis die Diktatshefte zurückgekommen werden. Wie viele Fehler habe ich gemacht? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fehler, je nachdem. Und die Lehrer haben es beurteilt, was sie geschrieben haben. Und so beurteilt Gott auch unser Leben und sagt, gut, es war gut, mein Knecht, oder nicht ausreichend. Es gibt auch eine Geschichte von einem Mann, der hat im Ort gelebt und wurde 100 Jahre alt und war noch geistig relativ rüstig. Und hat man in dem Dorf überlegt, wie man diesen Geburtstag, den 100. angemessen feiern kann. Auch bei uns im Dorf haben wir einige Leute, vor ein paar Jahren habe ich eine Patientin gehabt, die ist 100 Jahre alt geworden, kam auch der Bürgermeister und alle an. Und so war es bei ihm auch, alle wichtigen Persönlichkeiten des Ortes, kam zu diesem alten, ehrwürdigen Herrn hin, mit ihm zu besprechen, sag mal, Anton, wie soll man deinen Geburtstag feiern? Da kam so an der Vorsitzende vom Gesangverein, vom Sportverein, der Bürgermeister und so weiter. Und alle wollten einen Beitrag liefern zu seiner Freude. Und er hat sich das Ganze angehört, hat zum Schluss gesagt, wisst ihr was? Ihr könnt reden, was ihr wollt. Ihr könnt feiern, was ihr wollt. Ihr könnt Musik machen, was ihr wollt. Das ist mir alles egal. Schränkt euch überhaupt nicht ein. Nur eins, das verbiete ich euch. Verbiet euch, dass nicht einer auf den Gedanken kommt und über den Tod spricht. Den Tod sprechen, das dürfte für diesen Mann nicht vorkommen. Als ich es gehört habe, muss ich sagen, der Mann hat nach einer falschen Grammatik gelebt. Wollte mit 100 Jahren noch nicht akzeptieren, dass es den Tod gibt und dass es Gott gibt. Und es kann tragisch sein, wenn wir mit unserem Leben 100 Jahre alt werden und so daneben leben. Die nächste Ebene ist dann die Semantik. Damit ist gemeint, wie füllen wir unser Leben aus? Wenn ich jetzt einen Zettel ausgeben würde und 5 Minuten Zeit lassen würde für euch, einen Bleistift dazu, soll man 5 Minuten mal Plus und Minus draufschreiben in eurem Leben. Was war gut, was war schlecht? Was war das oder was war oder ist das Wichtigste in eurem Leben? Könnt ihr mal heute Nachmittag vielleicht mal machen, nehmt euch mal nur 5 Minuten, macht eine Linie drauf, Plus, Minus und schreibt mal kurz hin, was ihr denkt, was ist gut, was ist schlecht und was ist so, ist der Hauptpunkt in unserem Leben. Wenn wir so Bilanz machen würden, was würden wir so sagen, unterm Strich als Ergebnis, ihr wisst ja so, beim Finanzamt, auf der, wie viel hast du eingenommen, wie viel Steuern habt ihr gezahlt, plus, minus, zack, 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 kommt was raus, musst du zahlen, zack. Wenn wir so Bilanz machen würden, unser Leben, was käme dann raus? Es gibt einen Psalmschreiber, Psalm 31, der macht es regelmäßig, hatte ich geschrieben in Psalm 31, Vers 16. Psalm 31, Vers 16. Das ist ein Psalm Davids, der hat ja viel Ärger gehabt in seinem Leben, musste viel durchkämpfen, aber hat ganz klar geschrieben, meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Also in deiner Hand sind meine Zeiten. Das heißt, David hat versucht, sein Leben so zu programmieren, dass er alles, was er getan hatte, und was er tat, was er handelte, vor dem Angesicht Gottes recht war. Und dann konnte er ganz beruhigt sein. Und wenn meine Zeit in Gottes Händen liegt, dann liegt auch meine Ewigkeit in Gottes Händen. Psalm 31, Vers 16. Aber die Bibel macht uns viele Sachen auch deutlich, indem sie auch oft die Gegenposition zeigt. Die Gegenposition zeigt, sie zeigt also, was Menschen falsch gemacht haben, dass wir daraus lernen können. Zum Beispiel in Römer 1, was ich ein sehr schönes Kapitel finde, sehr interessantes für die heutige Zeit auch. In Römer 1 können wir lesen, Römer Kapitel 1, Vers 21, was ganz interessant ist. Da heißt es, Römer 1, Vers 21, denn obwohl sie von Gott wussten, also Paulus sagt, jeder Mensch weiß von Gott, gibt es keinen Atheisten, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ich finde es schön, wie der Luther es übersetzt hat. Sie haben sich mit nichtigen Dingen beschäftigt, mit Dingen, die nichts wert sind. Also parallel kann man auch lesen, Hiob 35, 10 bis 11 oder Epheser 4, 17 bis 19. Machen wir jetzt nicht. Ich möchte nur erwähnt haben. Also sich mit nichtigen Dingen beschäftigen, im Angesicht des Todes hat es alles keine Bedeutung mehr. Denn was nützt es mir, wenn ich im Angesicht des Todes sagen kann, ich habe mein Geld in Aktien angelegt. 10.000 Aktien der guten Firma da und 30 Aktien da und 30 Aktien da und hab das und das. Dann liege ich auf dem Sterbebett. Meine Enkel freuen sich oder meine Erben. Aber ich kann nicht in den Himmel reinkommen. Lieber Gott, ich habe 30.000 Aktien dabei. Lass mich mal rein. Ja. Oder ich habe auch schon Leute erlebt, die haben dann gesagt, ich habe jetzt Haus gebaut für mich, für meine Kinder und noch 3 Häuser extra, wo ich Miete eingenommen habe. Er liegt auf dem Sterbebett. Wir kommen nackt auf die Welt. Was nehmen wir mit in die nächste jenseitige Welt? Gott hat gesagt, ich werde euch Wohnungen zurecht machen. Also unsere Prachtvilla kann man nicht mitnehmen drüben. Und da drüben wird die Prachtvilla eh wie ein altes Bauernhaus ausschauen. Also, wie wir unser Leben gestalten. Und deswegen sagt uns der Apostel Paulus in Epheser, Kapitel 5, Vers 15, so Römer, Korinther, Galater, Epheser, in Epheser, Kapitel 5, Vers 15, einen interessanten Satz. Epheser, Kapitel 5, Vers 15. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Also, wir sollten uns immer überlegen und so handeln, dass es in Gottes Augen angenehm ist. Und dann sehen wir noch die Ebene des pragmatischen Handelns, ganz praktisch. In 2. Chroniker 19, Vers 11, sagt es der Amaria, der Oberpriester, zu dem Volk Israel, als es in Jerusalem wieder ist, wieder aufbauen soll, seid stark und handelt, der Herr wird mit den Guten sein. Oder schlagen wir mal auf, Prediger 9, Vers 7, ist auch ein sehr schönes Wort für uns. Prediger, Kapitel 9, Vers 7. Sprüche, Prediger. Sprüche 9, Prediger 9, Vers 7. So geh hin und iss dein Brot mit Freuden und trink dein Getränk mit gutem Mut, denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Also, er sagt, vergleich dir den Tod und dein Leben. Geh hin, iss dein Brot mit Freuden. Trink, was du hast, ess, was du hast, aber mach es mit Freuden vor Gott. Und Jesus sagte in der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 24, jeder nun, der diese meine Worte hört und tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und das ist eine gute Regel für unser Handeln, unser Tun. Denn die Bibel ist ja nicht zum Hören gedacht oder zum Philosophieren, sondern wir sollen daraus lernen und es praktisch anwenden in unserem täglichen Leben. Und wir wissen ja, dass Gott Jesus auch eine Geschichte erzählt von dem König, der dann zu den Leuten sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr in der Zeit eures Lebens einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Oder sagt auch, sammelt euch Schätze im Himmel, wo die Motten sie nicht fressen und der Rost sie nicht auffrisst, wo die Diebe sie nicht stehlen können. Aber wir haben auch so Negativbeispiele. In Psalm 90, Vers 9, erinnert uns der Mose daran. Psalm 90 ist ein sehr schöner Psalm für unser Leben. Psalm 90, Vers 9. Das war das Gebet Mose. Da sagt er in Vers 9, wo er auch über die Zeit nachdenkt, darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn und wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Fand ich interessant. Oder andere sagen, wie ein Seufzer. Ihr wisst ja, unser Leben wird, wenn es hochkommt, 80 Jahre, was gut und schön war, es war Mühe und Arbeit gewesen, laut Prediger. Aber machen viele Leute machen so, sie bringen ihre Jahre zu wie ein Geschwätz mit allen möglichen Dingen, die im Angesicht des Todes wertlos sind. Und so vergammeln wir oft ganz locker unsere Zeit. Und Sprüche 12, Vers 11, finde ich auch einen sehr praktischen Vers. Sprüche 12, Vers 11 heißt es dort, wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können. Aber wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können an Brot. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, ist ohne Verstand. Sprüche 12, Vers 11. Also es gibt viele Dinge, die an und für sich nicht schlecht sind, aber wenn sie den Mittelpunkt unseres Lebens bilden, uns Zeit rauben, wenn wir also so Jugendliche heutzutage nur noch Computerspiele im Kopf haben oder nur noch so viereckig zweidimensional durchs Leben laufen oder andere von Facebook zu Facebook rennen und schauen, wie viele Likes sie haben, dass sie das Mittelpunkt ihres Lebens werden, wenn sie nach ein paar Jahren feststellen, sie haben ihre Likes gezählt, aber das Leben ist vorbeigegangen. Und darum gibt uns Jesus eine wichtige Ermahnung. In Lukas 19 wird uns ein Bericht gemacht, Lukas 19, Vers 13. Das berichtet Jesus eine Geschichte. Lukas 19. Das ist die Geschichte von den anvertrauten Pfunden. Und er sagte, Vers 13, der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, versteckt sie und schlaft. Er sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Also Gott schenkt uns Leben, Leben ist ein Geschenk. Wir sollen es anwenden und nicht vergammeln. Und das ist, und zwar bis ich wiederkomme, das ist ein sehr weitreichender Auftrag. Nicht so für 2 Tage etwas, sondern unser Leben lang. Zum Beispiel ist die Königin China, haben wir einen Auftrag gegeben, eine Mauer zu bauen. Die kann man, soweit ich weiß, vom Raketen aus oben noch von oben runter sehen auf die Erde, kann ich sehen, wo sie gebaut worden ist. Sie sollten eine Mauer bauen, damit die Mongolen nicht mehr nach China reinreiten konnten mit den Pferden. Und die Mauer war dann ziemlich hoch, ziemlich breit und war ein paar tausende Kilometer lang. Und die hat lange, da haben also Generationen dran gebaut, bis sie die Mauer fertig hatten. Das Ziel war so 1000 Kilometer im Norden gewesen, wo sie die hinbauen sollten. Und da war das, aber dann war das Projekt beendet. Jesus sagt hier, handelt damit, bis ich wiederkomme. Das heißt, sein Projekt dauert länger als wie nur 2, 3 Generationen. Und es ist weitreichend. Wir wissen, es geht bis an die Enden der Erde. Und hier von Bamberg aus bis ans Ende der Erde wird es gehen. Und wir haben auch sehr viele Möglichkeiten, in dieser Zeit, die uns geschenkt hat, zu handeln. Und da habe ich eine Geschichte, das fand ich sehr interessant, von einer Frau wieder aus Afrika. Da kann man vergleichen, wie wir mit dieser Frau sind. Die Frau war 70 Jahre alt, also 70. Und hat im Vergleich zu uns hat sie nicht so viele Möglichkeiten gehabt, denn sie war auch noch blind. 70 Jahre alt und blind, hat sie gedacht, was kann ich für Jesus tun? Da ging sie hin zu einem Missionar, hat ihm gesagt, möchte eine Bibel haben. Er meinte, du bist doch blind, na gut, hat ihm die Bibel gegeben. Gut, hat sie gesagt, ich habe eine Idee, die ich gerne ausführen möchte. Und Menschen mit Ideen, die sie durchführen möchten, sind die interessanteren Menschen, als wie Leute, die bloß passiv sind, ne? Und sie fragte den Missionar, schlag mal die Stelle auf in Johannes 3, Vers 16. Was steht in Johannes 3, Vers 16? Ja, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Ja? Und sie sagte zum Missionar, schlag mal Johannes 3, Vers 16 auf und unterstreich mal das Ganze, diesen Vers. Und da ging er also hin, hat es genommen, hat es unterstrichen, hat sich bei sich nur gedacht, 70 Jahre alt, blind, kann ich lesen und die Bibel und dann unterstreichen. Was hat sie denn vor? Und dann hat sie die Bibel genommen und ging zur nächsten Schule hin. Hat dann gewartet, bis Pause war. Es war in der französischen Kolonie. Also in der Schule wurde Französisch gesprochen, die Bibel war Französisch gewesen. Und hat sie sich hingesetzt und hat gewartet, so blind wie sie war, merkte, oh, jetzt kommen die Kinder an. Und hat sie gesagt, Kinder, kommt mal her, wer von euch kann Französisch lesen? Meinten die Kinder zu ihr, ja, wir können Französisch lesen, ich sage Französisch Pflicht, wir haben das doch hier gelernt. Gut, ich gebe euch mal hier die Bibel in die Hand, lese mal vor, was da steht auf Französisch. Hat er also vorgelesen auf Französisch, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hat sie gefragt, Kinder, habt ihr das verstanden? Nee, haben die Kinder gesagt, verstehen wir nicht. Wir können zwar Französisch, wir können das auch lesen, aber was das bedeutet, verstehen wir nicht. Na gut, sagt die Frau, dann werde ich das mal erklären. Da fing sie an, ihnen zu erklären, dass Gott als Schöpfer, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Welt geschaffen hat, alles, und alles gemacht hat, und dass Gott uns liebt, ohne Ausnahme, dass er Jesus gesandt hat, der für unsere Sünden gestorben ist, aber auch auferstanden ist und weiterlebt und für uns die Schuld bezahlt hat für unsere Sünden und damit wir nicht verloren werden. Und jetzt können wir das ewige Leben haben, weil Jesus im Himmel ist, auf uns aufpasst und wiederkommen wird. Habt ihr das verstanden? Ja, sagen die Kinder, so schwer war das doch gar nicht. Und es ist bekannt geworden, dass aus dieser Geschichte, die sie dann jeden Tag gemacht hat, 24 Kindern zu Predigern des Evangeliums geworden sind. Wir sind nicht blind, wir sind nicht 70, wir sind jünger. Wir haben Arme, wir haben Beine, wir können sehen, wir können sprechen. Wir haben andere Möglichkeiten als die Frau. Aber wir können auch uns selbst die Frage stellen, was können wir tun für Gott und für unseren Glauben. Und damit kommen wir zum letzten Punkt der Zeit, der Apologetik, also das Ziel. Beim Ziel muss ich mal an Paulus denken, in Philipper 3, Vers 13 und 14. Ich denke, das kennen auch die meisten von uns auswendig. Philipper. Philipper, Vers Kapitel 3, dort die Verse 13 und 14. Fangen wir jetzt Vers 12 an. Da sagt der Paulus, erklärte ihnen, welches Ziel er hat mit seinem ganzen Leben. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich schon ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also Paulus sagt, ich jage zu auf dieses Ziel, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben, zu Jesus Christus. Also Paulus hat für sich selbst eine echte Zielsetzung für sein Leben gefunden. Da will ich hingehen. Und das hat auch sein Leben radikal verändert, wie wir wissen, von seiner Lebensgeschichte her. Und mit dieser Zielsetzung konnte er sehr viel erleiden. Wenn man so liest, wie er gesteinigt worden ist, wie er verprügelt worden ist, wie er fliehen musste, wie er ins Gefängnis kam, wie er gepeitscht worden ist, wie er mehrmals Schiffsbruch erlitten hatte und Wasser getrieben hat und so. Aber mit dieser Zielsetzung konnte er alles erleiden. Und wir haben heute im Neuen Testament, ein Drittel des Neuen Testamentes ist ja von Paulus geschrieben. Und wir merken auch, wie er seine Überzeugung uns weitergeben möchte, diese Überzeugung, dass wir für Jesus da sein sollen. Und so fordere ich auch euch auf und auch mich selbst auf, eine Zielsetzung zu nehmen, dass wir Jesus im Mittelpunkt haben und versuchen, diesem vorgesteckten Ziel nachzustreben und zu erreichen. Und damit wir mit Gottes Leben gehen und ein Abenteuer mit Gott erleben jeden Tag und uns eines Tages im neuen Jerusalem an irgendeiner Pforte wieder treffen werden. Das sind ja 12 Tore, die da eingehen, wie es schon heißt. Das wünsche ich mir und euch, dass wir uns da wiedersehen werden. Am gläsernen Meer eines Tages. Amen.